Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Nach einem Jahr Ampelkoalition ziehen wir eine Bilanz. Wofür steht diese Bundesregierung in Fragen der Religionspolitik? Außerdem heute bei Tag für Tag. Der Linksruck in Lateinamerika und was das für die Befreiungstheologie bedeutet. Und unser Korrespondent war in Bethlehem im Westjordanland und berichtet, wie sich die Stadt auf Weihnachten vorbereitet. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das Außenministerium lässt ein symbolträchtiges Kreuz abhängen. Der Bundestag beschließt ein Gesetz, wonach es im Personenstandsregister keinen Religionseintrag mehr gibt. Und die Staatsleistungen an die Kirchen sollen abgelöst werden. Das sind ein paar religionspolitische Akzente der Ampelkoalition. SPD, Grüne und FDP sind jetzt seit einem Jahr im Amt. In Fragen von Religion und Ethik hatten sich die Parteien in ihrem Koalitionsvertrag einiges vorgenommen. Was daraus geworden ist und wie diese Bundesregierung in weltanschaulichen Debatten agiert, darum geht es im Beitrag von Burkhard Schäfers.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Frau Präsidentin, ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Alles Gute für Ihre Aufgabe und herzlichen Glückwunsch.
8. Dezember 2021, Deutscher Bundestag. Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, vereidigt die neuen Ministerinnen und Minister von SPD, Grünen und FDP. Einige sprechen die religiöse Eidesformel. Aber das halbe Kabinett verzichtet auf den Zusatz, so wahr mir Gott helfe, auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir sind eben eine religionsklimatisch gemäßigte Zone in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland und das bildet sich dann im Politischen auch ab.
Sagt Hans-Michael Heinig, Professor für öffentliches Recht, insbesondere Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Göttingen. Vor einem Jahr kam die Ampelkoalition ins Amt. Anders als früher sitzen im Parlament jetzt deutlich weniger Abgeordnete, die religiös sozialisiert sind.
Also ich würde jetzt nicht gleich sagen, es gibt so einen ganz großen Masterplan des Religionsfeindlichen. Das fände ich deutlich überspitzt. Aber sagen wir mal, so eine Selbstverständlichkeit der Berücksichtigung, der Interaktion, der Kooperation, die scheint in Teilen verloren gegangen zu sein.
Der Berliner Michaelsempfang der katholischen Bischofskonferenz ist eigentlich ein Traditionstermin für die politische Prominenz. Ein Foto aus dem Vorjahr zeigt Georg Betzing, den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, eingerahmt von Angela Merkel und Wolfgang Schäuble. Diesmal sitzt der Bischof zwischen CDU-Chef Friedrich Merz und der linken Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau. Bundespräsident, Kanzler, Ministerinnen und Minister, sie alle fehlen auf dem katholischen Empfang. Das hat es so noch nie gegeben. Und als jüngst die Außenminister der G7 unter Leitung der grünen Ministerin Annalena Baerbock im Friedenssaal des historischen Rathauses in Münster tagen, lässt ihr Ministerium zuvor das jahrhundertealte Kreuz im Saal abhängen. Staatskirchenrechtler Heinig, der auch das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland leitet, sagt:
Auf der politischen Ebene können wir das schon beobachten, jedenfalls auf der bundespolitischen Ebene, sagen wir mal, moderate, stärkere Distanznahme, Relevanzverlust kirchlicher Stimmen. Und das sehen wir eben in Wertekonflikten, die wir gesellschaftlich austragen. Denken Sie an Beginn des Lebens oder Ende des Lebens, Schwangerschaftskonfliktberatung, wie da das Werbeverbot gekippt wurde. Da hätte sich eine Unionsregierung deutlich schwerer mitgetan, wenn wir an Lebensschutz am Ende denken, Sterbehilfe, da werden schon auch andere Akzente gesetzt.
Staat und Religion stehen hierzulande in einem Verhältnis der getrennten Kooperation. Beide sind getrennt, arbeiten aber oft zusammen. Kirchenvertreter versuchen, die Gesetzgebung zu beeinflussen. Theologinnen sitzen in politischen Beratungsgremien wie dem Deutschen Ethikrat. Umgekehrt beauftragt der Staat kirchliche Organisationen wie Caritas und Diakonie, Kindergärten, Altenheime oder Flüchtlingsunterkünfte zu betreiben und bezahlt sie dafür.
Die Dienste der Kirchen und Religionsgemeinschaften, deren Präsenz in der Kinder- und Jugendarbeit. Denken Sie an Telefonseelsorge und Hospizbewegung in Deutschland. Das ist jeweils initiiert von Christen, Christinnen, von Orden, die gesagt haben, da ist eine Aufgabe in dieser Gesellschaft, der stellen wir uns. Und das trägt massiv bei zu Zusammenhalt.
Annette Schavan war Bundesbildungsministerin und Botschafterin der Bundesrepublik beim Heiligen Stuhl. Aus ihrer Sicht profitiert die Gesellschaft von der getrennten Kooperation von Politik und Religion. Wie nun gestalten SPD, Grüne und FDP dieses Modell aus? Setzen sie eher auf Trennung als auf Zusammenarbeit? Im Koalitionsvertrag steht dazu: Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft. Wir schätzen und achten ihr Wirken.
Jedenfalls sind es eher dürre Worte, die vor allen Dingen deutlich machen, was haben wir, Staat, Politik, Gesellschaft, von den Religionen? Und es ist weniger oder eigentlich gar nichts dazu geschrieben, wie werden wir uns denn engagieren im Blick auf die Kirchen und auf die Religionsgemeinschaften? Da wäre viel mehr drin gewesen, da wäre auch mehr nötig.
Der vorherige Koalitionsvertrag von Union und SPD nannte die Kirchen und Religionsgemeinschaften wörtlich Partner des Staates und sprach von der christlichen Prägung unseres Landes. Im jetzigen Bundestag hätten religionspolitische Fragen einen geringeren Stellenwert, so schätzen es Abgeordnete ein. Inhaltlich hat die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP insbesondere ein großes Vorhaben. Sie will die Staatsleistungen der Bundesländer an die Kirchen ablösen. Im Vorjahr waren das fast 600 Millionen Euro. Zurzeit verhandeln Länder und Kirchen unter Federführung des Bundesinnenministeriums, wie die Ablösung aussehen könnte. Es geht um Milliardenbeträge. Staatskirchenrechtler Heinig nimmt an, dass es bald einen Gesetzentwurf geben wird. Ob der allerdings in dieser Legislatur verabschiedet werde, sei unabsehbar.
Es gibt ja auch Gründe, weshalb diese Ablösung bisher noch nicht ins Werk gesetzt wurde. Es sind ziemlich komplizierte Fragen im rechtlichen Detail. Es ist vor allen Dingen aber auch eine finanzielle Frage. Was ist eigentlich eine faire Ablösung? Das ist ja das, was der Koalitionsvertrag vorsieht. Also da soll eine wirtschaftliche Kompensation stattfinden.
Außerdem möchte die Ampelkoalition zu einem anderen Umgang mit dem Islam finden. Gruppierungen wie die DİTİB, die unter dem politischen Einfluss des türkischen Staates steht, sind als Kooperationspartner unbeliebt geworden. Deswegen wollen SPD, Grüne und FDP progressiven, in Deutschland beheimateten Gemeinschaften mehr Einfluss verschaffen. Zugleich wollen sie prüfen, ob der Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften verändert werden soll. Denn sich auf die gleiche Art zu organisieren wie die Kirchen oder der Zentralrat der Juden ist dem Islam in weiten Teilen fremd. Allerdings steht diese Prüfung erst am Anfang, wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Deutschlandfunk-Anfrage mitteilt. Juraprofessor Heinig sieht die Lösung nicht in einem Rechtsstatusleid.
Mir hat das ehrlich gesagt nie so ganz eingeleuchtet. Das eine ist, überhaupt Musliminnen und Muslime dahin zu bewegen, sich irgendwie gemeinschaftlich zu organisieren. Und das braucht man gerade in diesen Kooperationsbeziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Also der Staat will einfach wissen, wer gehört wozu und wer spricht für wen.
Wichtige religionspolitische Fragen will die Regierung diese Woche mit Musliminnen und Muslimen besprechen bei der Wiederauflage der Deutschen Islamkonferenz. Die veränderte weltanschauliche Denkrichtung der Ampelkoalition wurde jüngst in einem Gesetz deutlich, das eigentlich die Digitalisierung der Verwaltung zum Ziel hat. Gleichsam nebenbei schaffte der Bundestag die Möglichkeit ab, dass Menschen, die das wollen, ihre Religionszugehörigkeit im Personenstandsregister eintragen lassen können. Bis dato hatten das viele getan. 80% in den Sterberegistern, 50% in den Geburten- und Eheregistern. Juraprofessor Heinig?
Es gibt irgendeinen Wunsch, ihre religiöse Identität, religiöse Zugehörigkeiten in solchen Registern auch zu hinterlegen. Also das Recht ist eben nicht nur etwas rein Mechanisches oder Technisches, sondern ja auch immer Ausdruck der kulturellen Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft. Und wenn man es so betrachtet, dann ist es ein beachtlicher Säkularisierungsschub, den wir hier erleben.
Die frühere Ministerin Annette Schavan indes ist überzeugt davon, dass Religion im politischen Betrieb mehr ist als Privatsache.
Wer international politisch unterwegs ist, braucht Religionskompetenz. Ansonsten verstehen wir viele Konflikte nicht. Die Rolle des russischen Patriarchen Kyrill in diesem schrecklichen Krieg, seine Aussage, dass Putin einen heiligen Krieg führt, macht uns wieder ganz deutlich, aktive Religionspolitik ist notwendig.
Ein Jahr nach Antritt der neuen Bundesregierung zeigt sich, SPD, Grüne und FDP betonen stärker die Trennung von Staat und Religion als die Zusammenarbeit. Gerade die Kirchen werden das zunehmend auch bei ethischen Themen wie Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe merken.
Die Religionspolitik der Ampelregierung nach einem Jahr. Burkhard Schäfers hat Bilanz gezogen. Lateinamerika hat zuletzt einen Linksruck erlebt. Honduras, Chile, Kolumbien und Brasilien. Überall dort sind konservative oder rechte Regierungen abgewählt und durch Linke ersetzt worden. Hierzulande hat vor allem die Brasilienwahl für Schlagzeilen gesorgt, wo der linke Lula da Silva den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro besiegt hat. Bringt der Linksruck nun auch Rückenwind für die Befreiungstheologie, die seit den 70er Jahren innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Lateinamerika entstanden ist? Befreiungstheologen verstehen sich als Fürsprecher der Armen und sie stehen traditionell an der Seite linker Parteien. Was linke Politik und Befreiungstheologie heute noch miteinander zu tun haben, darüber habe ich vor dieser Sendung mit dem freien Lateinamerika-Korrespondenten Tobias Käufer in Rio de Janeiro gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob der Linksruck auch ein Sieg der Befreiungstheologie über die Evangelikalen ist.
Also ich glaube, es ist zunächst mal ein Lebenszeichen der katholischen Kirche, wie Papst Franziskus sie sich wünscht. Er ist ja im März 10 Jahre im Amt und jetzt sind zum ersten Mal während seiner Amtszeit, überhaupt eigentlich zum ersten Mal, alle großen Volkswirtschaften in Lateinamerika in linker Hand. Sie werden von linken Regierungen regiert und das ist sicher in seinem Sinne. Trotzdem bleibt aber eine ständig wachsende Konkurrenz der evangelikalen Kirchen in Lateinamerika. Die Prognose für Brasilien zum Beispiel sagt voraus, dass es Ende des Jahrzehnts keine katholische Mehrheit mehr im Land geben wird, in einem, was ja mal die größte katholische Bevölkerung in Lateinamerika hatte.
Und wenn wir jetzt mal auf die Länder schauen, Sie haben das angesprochen, die neuerdings links regiert werden. Wie ist denn dort das Verhältnis jeweils von Kirche und Regierung? Gibt es da so eine Art Schulterschluss?
Also ich würde sagen, es zeichnet sich zumindest ab. Sie sind ja noch relativ frisch. Brasilien ist es so, dass zum Beispiel der brasilianische Befreiungstheologe Leonardo Boff sich klar hinter Lula gestellt hat, auch im Wahlkampf. Es gibt ja in der Kirche in Lateinamerika ein Amazonas-Netzwerk, was abgekürzt REPAM heißt. Die haben sich auch hinter Lula und seine Abholzungsstrategie, die darauf abzielt, die Abholzung auf Null zu reduzieren, gestellt. Also hier ist schon mal ein Schulterschluss zu erkennen. In Kolumbien ist es so, die haben ja jetzt erstmals einen linken Präsidenten mit Gustavo Petro. Und der hat in seiner Amtseinführungsrede ausdrücklich auf den Papst verwiesen und dass man seine Hilfe braucht im Friedensprozess. Und die Kirche begleitet diesen Friedensprozess, diese Friedensverhandlungen, die jetzt wieder gerade angefangen haben, mit der ELN-Guerilla, zumindest als Beobachter bei diesem Dialog. Und das dritte große Land, Chile, da ist die Sache etwas anders. Chiles Kirche ist von einem schweren Missbrauchsskandal erschüttert worden und die braucht erstmal wieder Zeit, Boden unter den Füßen zu bekommen. Und zu allen Überfluss gab es dann am Anfang von der Amtszeit von Boric einen Gottesdienst. Da waren auch zwei Kardinäle bei, denen Vertuschung vorgeworfen wird. Und das hat dann zu einer Verstimmung zwischen dem Präsidenten und der Kirche geführt. Und da muss man sehen, wie sich das einpendeln wird, das Verhältnis.
Und was bedeutet das umgekehrt für die katholische Kirche? Dort, wo es so eine Art Schulterschluss gibt, wird sie dann auch in Mithaftung genommen und verantwortlich gemacht für das politische Handeln der Regierung, auch wenn es dann vielleicht nicht so gut klappt, beispielsweise mit der Armutsbekämpfung?
Also es gibt jetzt schon erste Stimmen aus dem rechten und rechtskonservativen Lager, die genau das tun, die zum Beispiel fordern, dass sich die Kirche stärker positioniert im Verhältnis zu den Linksdiktaturen Kuba, Venezuela, Nicaragua. Und interessant ist halt zu sehen, dass die Zusammenarbeit zwischen den demokratischen Linken in Lateinamerika sehr gut funktioniert, zwischen der Kirche und der Politik. In den Linksdiktaturen aber, Kuba, Nicaragua, Venezuela, wo die Kirche auch den Mut hat, Menschenrechtsverletzungen klar anzusprechen, ist das Verhältnis stark angespannt. Interessant ist, dass die Ortskirchen in diesen Ländern, im Gegensatz übrigens zum Papst, in unterschiedlich ausgeprägter Form auf Distanz zur Regierung gehen. Und das bisweilen, wie in Nicaragua, auch mit massiver Repression bis hin zu Verhaftungen bezahlen müssen. Und jetzt kommt zum Beispiel aus den USA, aus dem konservativen Lager, deswegen oft sehr scharfe Kritik am Papst, auch aus Brasilien, aus dem Bolsonaro-Lager. Und das ist so ein bisschen symptomatisch für die Befreiungstheologen wie Boff, dass die rechtsextremen Militärdiktaturen in Lateinamerika, die ja für schwerste Menschenrechtsverletzungen, Folter, Hinrichtungen stehen, scharf verurteilt werden, aber die ein Problem damit haben, ähnliche Verbrechen in Linksdiktaturen, linksextremen Diktaturen anzusprechen. Und das sorgt für Verstimmung.
Sie haben da jetzt die Linksdiktaturen angesprochen. Wenn wir zum Beispiel mal nach Nicaragua schauen, ist die Befreiungstheologie dort auch in Misskredit geraten vielleicht, weil sie anfangs ja eng an der Seite von Präsident Ortega stand, der sein Land heute diktatorisch regiert?
Also ich würde sagen, das ist dadurch verhindert worden, weil zum Beispiel einer der bekanntesten Befreiungstheologen, Ernesto Cardinal, sich immer auf die Seite des Volkes gestellt hat. Am Anfang, als diese Revolution sehr populär war, hat er ja mit der Revolution gekämpft, hat sich dafür eingesetzt, hat dann auch Politik gemacht. Und als sich diese Revolution dann in eine Diktatur verwandelt hat, hat er das klar angesprochen, ist hingegangen, hat auch die Familie Ortega neue Diktaturen genannt, ist daraufhin scharf attackiert worden. Insofern ist das, glaube ich, dadurch ein bisschen abgefedert worden. Hinzu muss man auch noch wissen, kurz vor seinem Tod ist ja Ernesto Cardinal von Papst Franziskus rehabilitiert worden. Er durfte ja dann auch wieder im Gottesdienst feiern. Das war auch so ein Signal, glaube ich, was ganz wichtig war.
Sie haben jetzt den Papst schon angesprochen. Die römisch-katholische Amtskirche hatte die Befreiungstheologie, die ja in ihrer Mitte entstanden ist, lange Zeit sehr kritisch betrachtet und beobachtet. Es gab auch ziemlich viele Konflikte. Heute, wie ist das mit einem Papst, der selbst aus Argentinien stammt, als links gilt und mindestens Sympathien für die Befreiungstheologie haben dürfte?
Ja, also der Papst, das muss man sagen, hat seine 10 Jahre genutzt, um Personalpolitik zu betreiben und hat meistens, nicht immer, wenn irgendwo in einem Bistum in Lateinamerika ein altersbedingter Wechsel anstand, hat er sich dann eher für einen volkswirtschaftlich linken Bischof entschieden, auch bei Kardinälen. Ein Beispiel zum Beispiel in San Salvador hat er den Weihbischof zum Kardinal ernannt und nicht den eigentlich ranghöheren Erzbischof, der eher als rechts gilt. Und ansonsten muss man sagen, dass, glaube ich, die Befreiungstheologie in der Öffentlichkeit nahezu vollständig rehabilitiert ist. Also ich glaube, dass die Befreiungstheologie heute, die am Anfang ja sehr kritisch beobachtet worden ist von konservativen Teilen der Kirche, dass sie heute eigentlich in der Mitte der Kirche angekommen ist und auch von sehr vielen akzeptiert wird.
Und was ist mit den konservativen Katholiken oder sagen wir mal mit den politisch eher rechtsorientierten Katholiken in Lateinamerika? Wie schauen die auf die linke Befreiungstheologie?
Was man auf jeden Fall feststellen kann, dass es in einigen Ländern, Argentinien zum Beispiel, auch Chile, den Versuch gibt, der konservativen Politik sich von der katholischen Kirche zu lösen, weil sie von ihr enttäuscht sind, weil sie auch da keine politische Heimat mehr finden, weil diese alte Verbundenheit Kirche-Konservativismus eigentlich nicht mehr existiert. Es gibt in Argentinien einen Politiker, der extrem marktliberal ist, Javier Milei, und der auch den Papst offen angreift und sagt, dein Modell ist die Armut. Das Modell der Linken ist die Armut, weil die Kirche und der Staat damit die Gläubigen bzw. die Wählerschaft eng an die Partei binden kann oder die davon abhängig machen kann. Und das führt dazu, dass jetzt ein schleichender Entfremdungsprozess stattfindet. Und ich weiß auch nicht, wo der enden soll. Ob jetzt irgendwo mal am Ende so eine Spaltung der Kirche steht, dass die rechten konservativen Parteien dann künftig auf der Seite der evangelikalen Kirchen stehen und umgekehrt und die Linken dann auf der Seite der katholischen Kirchen stehen. Das muss man abwarten, wie sich da die Entwicklung voranschreitet. Das hängt ja dann auch irgendwann mal davon ab, was nach einer Ära Papst Franziskus passieren wird.
Aber Sie würden schon sagen, die Konservativen wandern im Zweifel ab zu den Evangelikalen?
Also diese Tendenz gibt es. Es gibt einen Teil, die warten auf den nächsten Papst. Andere sind einfach nur enttäuscht und nehmen das jetzt mal so hin. Und ein dritter Teil geht wirklich weg. Deswegen sind die Zahlen in Brasilien ja und in anderen Ländern ja so dramatisch, weil es unter anderem daran liegt, dass es sozusagen einen Entfremdungsprozess gibt.
Tobias Käufer über den Linksruck in Lateinamerika und die Bedeutung für die Befreiungstheologie. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Bethlehem im Westjordanland ist der Überlieferung nach der Geburtsort von Jesus von Nazareth. Weshalb in der Advents- und Weihnachtszeit traditionell viele christliche Pilger und Touristen in die palästinensische Stadt strömen, was nach den Jahren der Pandemie nun auch endlich wieder möglich ist. Julio Segador war in Bethlehem.
So beginnt in Bethlehem offiziell die Vorweihnachtszeit. Mit Trommeln, Trompeten und den für Bethlehem traditionellen Dudelsäcken feiern die Menschen den Beginn der Zeit, für die die Stadt seit über 2000 Jahren berühmt ist. Gut 10.000 Besucher haben sich auf dem festlich geschmückten Krippenplatz versammelt. Nach der Pandemie, die das vom Tourismus stark abhängige Bethlehem besonders hart traf, freut sich Daoud, dass wieder so viele Menschen gekommen sind. Ich denke, es ist eine perfekte Gelegenheit, die Vorweihnachtszeit hier in Bethlehem zu begehen. Es ist eine Stadt, in der Christen und Muslime gemeinsam miteinander friedlich zusammenleben. Jeder kann sich von dieser freundlichen Atmosphäre überzeugen. Ich hoffe, auch du genießt es. Es ist vor allem ein Ereignis, das Daoud mit seiner Familie in das Zentrum der Stadt gelockt hat. Und auch er zählt den Countdown mit allen anderen mit. Es ist der Moment, in dem die Lichter des 15 Meter hohen Weihnachtsbaumes mitten auf dem Krippenplatz entzündet werden. Geschmückt ist er mit goldenen und roten Kugeln, doch alle Blicke richten sich auf die Spitze des Baumes. Dort thront der Stern von Bethlehem. Von ihm, so drückt es Bürgermeister Hanna Hanania aus, soll auch die Erleuchtung für die ganze Menschheit ausgehen und die Werte freisetzen, für die Weihnachten steht. Liebe, Brüderlichkeit und Frieden. Und gerade das wünscht sich der palästinensische Bürgermeister Bethlehems, vor allem für die eigene Region. Diese Stadt und auch ganz Palästina leben weder in Ruhe noch in Frieden. Es ist endlich an der Zeit, das Leiden der Menschen in Bethlehem zu beenden. Von jenen, die hier geboren sind, hier leben, die eine Kultur des Miteinander aufgebaut haben. All das muss geschützt werden. Wir werden von hier nicht weichen.
Wie sich Bethlehem auf Weihnachten vorbereitet, Julio Segador berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion der Sendung hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Sprechstunde. Und dort geht es heute unter anderem um sexuell übertragbare Krankheiten. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.